Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Investor Stories Podcast. Und heute sprechen wir mal über den normalen Einblick in den eines Lebens, was wahrscheinlich viele von euch haben, die sich jetzt nicht zwingend immer mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen sollen, aber doch sich auch mal tief reingearbeitet haben, um auch mal so ein bisschen zu zeigen, man muss nicht jede Stunde des Tages mit Aktien und so weiter auseinandersetzen und kann trotzdem der Branche nahe bleiben und seine Finanzen im Griff haben, aber sich auch um anderes kümmern. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie zugesagt hat. Hallo Jenny.
Hi. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Bist bekannt auch vielleicht als Ex-Studentin. Warum, das kannst du inzwischen gleich nochmal erzählen. Warst auch mal bei Daniel Kort im Finanzrocker-Podcast. Daher könnte dich der eine oder andere vielleicht nochmal kennen. Aber wer diese alte Folge vielleicht nicht gehört hat, ich verlinke sie gerne auch in den Shownotes sowie zu deinem Blog. Aber magst du vielleicht selber nochmal ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du und was machst du so?
Genau, also ich bin eine Finanzbloggerin der alten Riege, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe 2015 angefangen zu bloggen unter der Domain www.exstudentin.de, bin aber mittlerweile kaum noch aktiv. Den Blog gibt es noch, aber ich poste kaum noch und würde sagen, so sehr ich mich auch für Finanzen immer interessiert habe, spielt es halt aktuell, wie du gesagt hast, eigentlich keine große Rolle, aber investieren tue ich natürlich trotzdem noch. Ich bin sonst in meinem normalen Alltag Projektleiterin, bin in der IT und genau, mach das auch gerne.
Sehr gut. Ja, der alten Riege, wann hast du denn angefangen mit deinem Finanzblog, weißt du das noch?
Es müsste Oktober 2015 gewesen sein, wenn ich nicht lüge. Also nächstes Jahr dann erst das 10-jährige Jubiläum.
Oha, ja, dann müsste ich ja fast noch mal ein bisschen warten hier und das als Jubiläumsfolge verkaufen. Nein, Spaß. War das auch der Anfang, wo du dich dann mit Finanzen auseinandergesetzt hast oder wo war sozusagen dein erster Berührungspunkt mit dem Thema Investieren?
Das ist eine gute Frage. Ich fand es, letztens hattest du auch eine Podcast-Folge, wo jemand meinte, er hatte so dieses Planspiel Börse mitgemacht. Das hatte ich als in der Schule tatsächlich auch, da hat es aber nicht wirklich angefangen. Es hat bei mir erst nach meinem Bachelor, nach dem Studium angefangen, dass ich mir Gedanken gemacht habe, so, das Geld auf dem Konto wird langsam ein bisschen mehr, was mache ich jetzt damit? Und dann ist mir eingefallen, was mir ein Dozent im BWL-Kurs erzählt hat. Er hat mich davon berichtet, dass man nicht nur in Einzelaktien investieren kann, sondern auch in ETFs und dadurch halt ein bisschen besser streut, weniger Risiko hat. Und das klang so toll, dass ich mir das quasi über mehrere Jahre hinweg gemerkt habe, um es dann googeln zu können. Und so fing es dann bei mir quasi an, dass ich dann auf diversen Finanzblogs gelandet bin, die es damals gab, so wie Zendepot, und mich da dann damit auseinandergesetzt habe, in was ich denn investieren möchte. Das war aber auch so 2014. Also das ist dann wiederum 10-jähriges Jubiläum.
Sehr gut. Ja. Und wie ist das dann weitergegangen? Bist dann ETF-Investorin geworden? Und war das dann so, das war ja auch gerade im Aufkommen, muss man ja generell, wenn man das in eine Retrospektive setzt, das Thema war da ja in der Masse sowieso auch unbekannt. Selbst unter den Finanzern war das ja noch gar nicht so krass, wie es jetzt ist.
Ja, passiv investieren war damals so dieser aufstrebende heilige Gral. Das heißt, das war auch das, was ich dann gesagt habe, gut, damit kann ich gerne anfangen. Ich habe dann wirklich einen kleinen Sparplan auf den MSCI World eingerichtet. Das waren, meine ich, so 150 Euro im Monat und habe erstmal so meine ersten Schritte gemacht und das dann erst quasi über die Jahre sukzessive erhöht und auch dann später erst in Einzelaktien investiert, aber sonst ganz klassisch eigentlich passive Investorin.
Wie hat sich das über die Zeit bei dir entwickelt, wenn dann Einzelaktien dazukamen? Sind die mal größer geworden, sind mal weniger geworden? Was hast du da für eine Strategie quasi dann auch gefahren?
Genau, also erstmal war es so von der Sparrate her. Ich habe ja, wie gesagt, mit 150 Euro angefangen, obwohl meine Sparrate selbst ja wesentlich höher war. Und habe dann gesagt, so gut, jetzt habe ich mich mit den Schwankungen langsam vertraut gemacht. Weil wenn man so ein kleines Depot hat, dann hast du schnell mal minus 5%, minus 10% und plus 1. Also die Schwankungen, die Volatilität ist einfach viel höher. Und habe dann mich aber einfach getraut zu sagen, ja gut, ich kann jetzt damit leben. Ich mache meinetwegen auf 600 Euro hoch, auf 900 Euro hoch. Habe den Sparplan auch bis heute am Laufen. Und habe dann fast schon aus Langeweile irgendwann gesagt, jetzt möchte ich auch mal meine ersten Einzelaktien haben. Und dann hatte mein Arbeitgeber ist er frisch an die Börse gegangen und dann dachte ich so, komm, das wird jetzt seine erste Einzelaktie, die lief überhaupt nicht gut. Die habe ich ja wieder verkauft, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe dann halt irgendwann einfach in die Klassiker wie Meta ist es ja jetzt, genau, Facebook oder Amazon. Nee, Meta ist Google, ne? Oh,
Nee, nee,
gut.
Meta
Boah,
ist
ist
richtig
schon auf
Facebook. Du bist schon richtig in Google. Das ist
Facebook.
aber auch
Genau.
Schweinerei, dass die sich alle ständig
Genau, gerade sagen,
umbenennen.
Alphabet. Genau, also bei mir, die Namen, die ändern sich immer mal, was ich gerade im Depot habe. Deswegen, das hieß mal anders, als ich es gekauft habe. Also ich habe eher Tech-Aktien dann irgendwann nach und nach noch zugekauft.
Da kann man dann auch sein Börsenalter mit prahlen, wenn man sagt, als ich angefangen habe, da hieß Google noch Google und nicht Alphabet.
Genau.
Ja, sehr gut.
Ist mit den
Und
ETFs genauso. Die haben sich ja auch immer mal umbenannt. Deswegen muss ich auch mal
stimmt.
gucken, wie die gerade heißen.
Ja, ich habe auch noch mit ComStage ETS angefangen. Die gibt es ja auch nicht mehr als Marke, war dann erst Luxor und mittlerweile heißt
Ja, genau, bei mir auch. Oder ich habe auch damals Depot bei der DAP, also der B, gehabt. Die gibt es ja auch nicht mehr. Aber ja,
Amundi. Genau, sehr gut.
geht
Okay, aber
alles.
da bist du dann eher ohne spezielle Strategie vorgegangen bei den Einzelaktien oder.
Ja, das waren, ich würde sagen, ich bin eine vergleichsweise emotionale Käuferin. Ich habe gesagt, ich möchte nur Aktien kaufen, die ich auch selber gerne nutze. Also sprich, ich nutze gerne Amazon, also kaufe mir Amazon-Aktien. Genau, ich tue mich schwer mit starken Analysen, sondern ich habe gedacht, das, was einigermaßen sinnvoll für mich klingt.
Okay, wenn das ist das dann so weitergegangen? Wie schaut sozusagen heute aus? Wie ist das da ungefähr verteilt und wie gehst du heute noch so vor?
Genau, also bei mir ist jetzt so, dass ich mittlerweile einfach weiter nur noch passiv investiere. Einfach weil es einfacher ist, weil man sich eben in keiner Form irgendwie das Unternehmen groß anschauen muss. Aber bei Einzelaktien habe ich schon durchaus auf sowas wie Kurs-Gewinn-Verhältnis geachtet. Und klar, heutzutage viele Werte, wo man sich dann denkt, boah, die sind aber überbewertet, möchte ich das Risiko wirklich eingehen? Ist halt alles mit Risiko verbunden und passiv investieren musst du halt nicht groß drüber nachdenken. Das heißt, ich habe noch meine ganzen Einzelaktien, fast alle zumindest, die auch, muss ich gestehen, wesentlich besser performen als meine ETFs.
Also das ist ja
Genau.
gut, das ist ja bei den meisten Leuten halt nicht so. Da scheint es ja dann die richtige Auswahl getroffen zu
Ja, ich habe
haben.
extra jetzt für das Interview auch mal geschaut, wie gerade eigentlich mein Depot da aufgeteilt ist, weil ich mache auch kein Rebalancing, da glaube ich nicht dran, weil ich sage, wenn was gut performt, dann darf es auch bleiben. Und mir ist aufgefallen, ich habe kaum Einzelaktien gekauft, aber die haben sich im Vergleich zu den ETFs versiebenfacht. Das heißt, die machen die Hälfte meines Depots aus, deswegen die dürfen alle bleiben.
Wow, okay, ja, das
Genau.
Golden Hands. Vielleicht
Ja,
solltest du doch noch mal als Fondsinvestorin anfangen.
das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht muss ich doch demnächst wieder auf Einzelaktien gehen, wenn das bisher so gut geklappt hat. Aber wie ich mich kenne, dann klappt es wieder nicht.
Das ist dann
Man darf es
hier
nicht.
dieser Unconscious Bias.
Genau.
Genau, also die Hälfte ist dann Aktien und die andere Hälfte ist ETFs oder und wie viel Cash oder hast du noch andere Sachen sozusagen oder ist das im Wesentlichen sozusagen da, wo du dein Vermögen parkst?
Genau, ich habe noch Cash. Gerade mache ich einfach mit meinem Mann ein bisschen Tagesgeldhopping. Das macht aber jetzt im Vergleich zum Depot eher einen geringeren Teil aus. Und ich habe zusammen mit meinem Bruder noch eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung gekauft und vermietet. Das war aber auch eher einfach, um Erfahrung zu sammeln. Da läuft es bisher ganz gut, aber ich will halt nie zu früh Bilanz ziehen, weil die Wohnung muss sich jetzt erstmal ein paar Jahre schön entwickeln und dann kann man sagen, ob es gut geklappt hat oder nicht. Aber es ist ja bei allem so.
Auf jeden Fall. Das ist aber auch ein interessantes Sache, weil die meisten, mit denen ich hier so spreche, die kaufen das in der Regel entweder alleine oder insbesondere mit Familie. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Ansichten, ob man da die Finanzen mit verwirren sollte. Wie ist es da bei dir, sag ich mal, wie ist es dazu gekommen? Habt ihr einfach gedacht, so lass mal zusammen machen oder?
Genau, das war da eher so ein Kindheitstraum. Wir haben beide immer gesagt, boah, wenn wir mal groß sind, dann investieren wir in Immobilien. Und dann waren wir groß und haben festgestellt, hey, warum haben wir das jetzt eigentlich nicht gemacht? Und dann haben wir erstmal uns geschaut, was wir machen wollen, ob wir zum Beispiel jetzt direkt ein Mehrfamilienhaus, ob wir mit sowas einsteigen wollen, haben dann aber gedacht, boah, nicht zu arrogant sein, fangen wir lieber klein an und haben uns dann einfach wirklich entschieden, erstmal mit einer kleinen Wohnung anzufangen. Empfehlen, so vom Ich habe kein Problem damit, mit meinem Bruder zusammen zu investieren. Ich finde es gut, ist auch schön, dann hat man irgendwie noch mehr Gesprächsthemen. Ist aber aus finanzieller Sicht im Nachhinein gar nicht so das Klügste, weil du hast zwar die Hälfte der Mieteinnahmen, aber du hast die volle Kreditschuld. Das heißt, deine Bonität ist dann nicht so berauschend, wenn du mal was alleine kaufen willst.
Ah, okay,
Ja,
verstehe. Ja, da
das
hatte
ist
ich
das
so nicht drüber
Problem.
nachgedacht gerade. Ja, gut, wichtiger
Naja,
Punkt. Gut, dass du das hier
genau.
erwähnst.
Naja, deswegen, das hat uns jetzt bisher auch noch aufgehalten, jetzt irgendwie groß weitere Immobilien zu kaufen, weil wenn, dann wäre es eigentlich klüger, die wieder getrennt zu kaufen oder alleine im Grundbuch bei einer Wohnung zu stehen.
Weil er es sozusagen privat als GbR im Endeffekt gekauft hat.
Ich glaube, so müsste es im Effekt sein. Ich weiß nicht, ob wir offiziell als GbR gelten. Wir müssen zusammen eine Steuererklärung abgeben.
Ja.
Und das macht es auf jeden Fall ein bisschen komplexer.
Verstehe.
Ja.
Da kommt man ja auch eigentlich dann nur drum rum, wenn man das in der Gesellschaft wahrscheinlich einlagert, weil sonst ist man ja immer mit der persönlichen Haftung dabei.
Genau, exakt. Man müsste da jetzt irgendeine offizielle Geschäftsform wählen, um das zu vermeiden.
Das kann ich dann verstehen, dass der Aufwand sich dann auch erstmal zumindest am Anfang nicht wieder streut, aber dann ist ja zumindest gut, dass das bislang zumindest für euch sich lohnt und funktioniert. Oder hast du auch dann gemerkt, oh, macht Spaß, würde ich gerne mehr machen? Oder, weil bei mir war das so, ich habe meine erste Wohnung gekauft und dachte, ja, ist ja doch ganz schön Arbeit, eigentlich habe ich gar keinen Bock da drauf.
Ja, bei uns war es so, wir wussten, dass die Wohnung renovierungsbedürftig ist und dachten aber, ja gut, das lassen wir alles machen und dann finden wir einen Handwerker. Und das heißt, dann haben wir viel mehr selber machen müssen und wir dann auch dachten, man, das war das nicht geplant und war zwar auch schön, haben viel Zeit miteinander verbracht, aber wenn, ich bin so froh, dass wir kein renovierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus gekauft haben. Also ja, der Aufwand steht nicht immer im Verhältnis. Da ist, wenn du halt in Aktien investierst, ist es einfach entspannter. Und du kannst sie halt leichter verkaufen, hast keinen Mieter, der dir irgendwie am Wochenende eine Nachricht schreibt und du sollst ihn doch bitte zurückrufen, weil er dir irgendwas sagen will. Ist ein bisschen, ich würde sagen, entspannter, wie gesagt, einfach an der Börse zu sein.
Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann kommen wir mal auf ein interessantes Thema und zwar, sag ich mal, deinen Blog und wie sich das Ganze quasi so ein bisschen auch entwickelt hast. Du hast da wirklich sehr vielseitige Artikel geschrieben über verschiedenste Themen, jetzt nicht nur Finanzen abgedeckt. Es hatte zwar immer irgendwo dazu einen Bezug, aber man kann da auch über dein duales Studium lesen, über dein Sabbatical, bis zu deiner Hochzeit. Wirklich sehr, sehr coole Einblicke, die ich auch, wie ich finde, recht spannend geschrieben fand. Vielleicht magst du so ein bisschen den Gedankengang, den du so quasi während du den Blog gepflegt hattest, hattest sozusagen, wohin du auch vielleicht damit wolltest und warum du den jetzt auch seit 2023 sozusagen nicht mehr aktiv weiter betreut hast.
Ja, bei mir ging es nie um finanzielle Unabhängigkeit, wie das ja oft in der Finanzbranche eigentlich üblich ist. Bei mir ging es immer einfach nur um Sorglosigkeit. Das heißt, ich kam einfach aus einer Familie, wo wir an sich uns hatten, das ist ja schon mal gut, aber halt wenig Geld. Und ich habe einfach gemeint, ich möchte gerne einfach ein sorgloseres Leben haben, schönen Job, irgendwie gute Freunde, schöne Familie. Und da braucht man halt nicht Millionär für sein. Und das heißt, ich habe bei meinem Blog am Anfang erstmal einfach geschaut, dass ich große Risiken in meinem Leben vermeide. Einfach im Sinne von, wie halte ich meine Finanzen quasi auf einem guten Stand? Wie spare ich? Wie lege ich an? Und wenn das aber erstmal läuft, dann war das für mich auch abgehakt. Also deswegen hat das jetzt einfach keinen hohen Stellenwert mehr. Und für mich war es mein Blog auch eher schön, weil ich dadurch viele Leute kennengelernt habe. Also ich hatte eine schöne, kommentierfreudige Community. Und das hat mir einfach immer so gereicht. Und irgendwann ging das in der Finanzblog-Szene eher auch ein bisschen in die andere Richtung. Es wurde sehr gewerblich. Und ich habe meinen Blog immer nur privat geführt und habe auch irgendwann gemeint, mein Job ist mir einfach viel wichtiger. Da geht meine Zeit hin. Ich habe dann auch vor 5 Jahren mein Fernstudium angefangen und habe gemeint, ich brauche die Zeit jetzt dafür. Weil in so einen Blog geht sehr viel Zeit rein. Du wirst selber wissen, wie viel Zeit man.
Ja,
So ein
oh
bisschen,
ja.
das waren also bestimmt 20, 25 Stunden jede Woche, die ich da investiert habe. Und ich habe es gern gemacht, aber ich habe genau die Zeit einfach dann für mein Studium gebraucht. Und da bin ich jetzt auch dran, langsam in den letzten Zügen. Aber es hat gepasst so. Genau. Und deswegen, ich wollte meinen Blog auch nicht runternehmen, weil die Beiträge sind ja teilweise immer noch aktuell. Ich schicke die auch manchmal noch im Freundeskreis oder sonst wem rum, wenn ich zu irgendwas mich gar nicht mehr so genau dran erinnere, aber weiß, dass ich da mal einen Beitrag drüber geschrieben habe.
Ja.
Und es hilft mir auch noch selber manchmal beim Nachlesen.
Ja, ich finde das auch immer schön. Also ich habe auch vor Urzeiten auch mal einen alten YouTube-Kanal gehabt, den ich jetzt besser nicht beim Namen nennen oder so, aber den habe ich halt auch gelassen, weil ich es eigentlich immer ganz witzig finde, wie so eine Zeitkapsel auch darauf zurückzugucken, was man da eigentlich so gemacht hat oder mit wem und was auch immer. Das ist schon.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das andere so handhaben, wie es bei dir, ob bei dir immer alle Freunde und so davon wissen, weil ich manchmal habe ich es gern erzählt, manchmal habe ich aber auch es eher so heimlich gehalten, weil man schreibt ja schon sehr viel auch über sein Privatleben.
Ja gut, ich habe nie, sag ich mal, so Privatfinanzen tatsächlich geteilt. Ich hatte angefangen vor Urzeiten noch so richtig als schöner 12-Jähriger, keine Ahnung, oder 13-, 14-Jähriger so YouTube-Videos zu veröffentlichen, wo ich Computerspiele spiele. Und dann war ich aber auch in der Schule dann ganz schnell der Typ, den man damit in Verbindung gebracht hat. War jetzt für mich nicht schlimm oder so. Ich habe mich ja sowieso damit identifiziert oder so, aber war dann schon zum Teil immer nervig, 7K Kommentare dazu.
Okay, aber das ist irgendwie cool. Ja, bei mir, man verbindet mich nicht unbedingt immer mit Finanzen. Wenn ich das dann Leuten erzähle, dann ist aber Gott sei Dank meistens die Reaktion, oh, wie cool, dann lass uns mal zusammensetzen. Ich müsste dich da mal ein paar Sachen fragen.
Ja.
Also bisher meistens positiv.
Ja. Genau, das ist halt das Schöne mit so erwachseneren Themen. Das hatte ich dann halt auch, weil eben ein anderes Projekt, was ich hatte, war dann zum Thema Auslandsaufenthalte und Reisen, wo ich quasi informiert habe, wie man gerade nach dem Abi oder so sich so ein Au-pair organisieren kann und was für Möglichkeiten es da gibt oder andere Möglichkeiten, freiwilliges soziales Jahr und solche Geschichten. Und das sind natürlich eigentlich ganz schöne Sachen, weil dann auch die Leute super interessiert sind, man spricht über super positive Dinge, man weiß, dass man halt wirklich Leuten dabei hilft und ähnliches ist ja auch bei Finanzen. Das ist jetzt für den einen vielleicht zwar ein trockenes Thema oder so, aber ich fand es auch immer schön, Leuten und auch meinen Freunden, die damit eher weniger zu tun hatten, helfen zu können, sich selber da zurechtzufinden und den dann mit ja durchaus langfristig was Gutes für die Rente sozusagen tun und sich absichern.
Ja, was auch gut ist, wenn man über sowas recht offen spricht, dann teilen die Leute auch mehr Informationen mit einem. Das heißt, gerade wenn ich jetzt schreibe, das hat meine Hochzeit gekostet, dann sind Leute viel eher bereit, oh, und wie hast du das gemacht? Und das war ja so bei mir so. Und das sind ja sonst Infos, die keiner so einfach mit dem anderen teilen möchte. Und ich bin da immer recht ja, locker mit umgegangen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, man muss da trotzdem, man muss immer vorsichtig sein, was man teilt, in dem Sinne, sag ich mal, dass man sich zumindest über die Konsequenzen bewusst sein sollte. Das ist ja auch im Podcast hier, die einen haben überhaupt gar kein Problem, hier Zahlen rauszuwandern, den anderen umgehen das Thema elegant, was auch, wie ich finde, total okay ist. Weil am Ende ist es ja auch gar nicht mal zwingend die Größe, die dann die Story interessant macht, sondern immer, wie haben es die Leute gemacht und was ist eigentlich die Motivation oder so der Person dahinter gewesen?
Ja, bei mir, ich teile ja auch keine offiziellen Zahlen irgendwie von meinem Depot, das handhaben ja auch andere anders. Genau, ich möchte auch kein Ziel von irgendwelchen Hacking-Angriffen werden, deswegen einfach bei manchen Sachen sollte man nicht so viel erzählen.
Ja, das ist so krass. Ein anderer Podcast-Gast, den ich jetzt nicht mehr Namen nenne, weil wir Namen haben wir nämlich tatsächlich in allen Artikeln dann umgeändert und so weiter. Der wird tatsächlich, da gab es einen Fake-Anrufer bei der Bank, die sich als ihn ausgegeben haben.
Oh nein.
Das hatte jetzt zum Glück mit dem Podcast nichts zu tun, sonst hätte ich mich bei weitem schlechter gefühlt. Aber ja, per Zufall da merkt man auch, sag ich mal, wie Cyberkriminalität da weit gekommen ist. Also unbedingt hier an alle Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter nutzen, weil das ist tatsächlich immer wichtiger, insbesondere wenn man sich jetzt so KI und diese ganzen Fake-Videos anguckt, die da mit kreiert werden können.
Ja, das ist echt heftig. Ich habe das exakt einmal gemacht, dass ich auch konkrete Zahlen genannt habe und das war dann aber auch ein anonymer Artikel bei einem anderen Blogger.
Ja, okay. Ja, sehr cool.
Ihr werdet nie wissen, bei wem genau.
Ich kenne einen, der hat so ein Format, wo er das machen kann. Aber muss man dann auch noch zuordnen können. Ja. genau. Ne, sehr gut. Was ich auch schon ein spannendes Thema fand, weil da ja auch immer viele drüber nachdenken, ist das Thema Sabbatical, was du ja auch für dich genutzt hast und womit ich auch immer selber mal spiele mit dem Gedanken, das irgendwann nochmal zu machen. Was war so ein bisschen dein Anreiz? Was hat das für dich bedeutet und wie fühlst du dich auch danach?
Genau, also bei mir gab es eigentlich so zwei Gründe. Grund Nummer eins war, ich arbeite seit ich 17 bin, genau, verdiene ich mein eigenes Geld. Und habe seitdem nie irgendwie größere Urlaube gemacht, Sabbatical oder ähnliches. Und dann hatte ich durch einen Berufswechsel 2020 drei Monate frei und habe mich entschieden, für mein Fernstudium zu lernen in diesen drei Monaten. Und dann kam Corona. Und ich habe mich so geärgert, weil ich mir dachte, Mann, warum hast du die drei Monate nicht besser genutzt? Und habe dann auch gedacht, boah, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann machst du nochmal ein Sabbatical. Und dann on top war es bei mir einfach so, dass ich privat einen Krebsfall in der Familie hatte und erst recht meinte, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Abstand vom Beruflichen, ich verbringe Zeit mit meiner Familie und egal wie es ausgeht, entweder nutze ich das auch noch für Urlaub oder halt für andere Dinge und das hat dann einfach perfekt gepasst. Das heißt, bei mir war meine kleine Nichte betroffen, der geht es aber Gott sei Dank gut wieder und dann konnte ich mich quasi auf Urlaube konzentrieren, Zeit mit meiner Familie verbringen und konnte den Urlaub richtig genießen und es war toll, also ich würde es immer wieder machen. Kann ich also nur empfehlen. Und es hat auch beruflich bei mir gut gepasst, weil ich bin bei einem Dienstleister und ich habe Projektgeschäft. Das heißt, wenn ein Projekt endet und das andere beginnt, dann kann ich das quasi teilweise auch beeinflussen, wie lange ich quasi wie viel Zeit zwischen den Projektwechseln vergeht. Und das war dann mit dem Kunden kein Problem, als ich gemeint habe, ich würde gerne frei machen. Das war bei meinem Arbeitgeber kein Problem. Die hatten dann sogar noch so ein Sabbatical Modell, nenne ich es mal, was mir das ganze Jahr mein Gehalt quasi gezahlt hat. Also ich habe dann halbes Gehalt bekommen für das ganze Jahr. Ich habe aber dann ein halbes Jahr voll gearbeitet und ein halbes Jahr gar nicht und war dadurch auch die ganze Zeit sozialversichert. Musste nicht kündigen und gar nichts, das war
Das ist
ideal.
halt echt so ein Punkt, den man im Kopf haben sollte, weil das natürlich sonst ein echtes Thema ist mit der Versicherung, insbesondere auch sogar, wenn man mal privat versichert war, weil die zahlt man dann ja in voller Höhe weiter. Das kann dann richtig reingehen. Das Gute ist ja, sage ich mal, mit Arbeitslosendingens, dass einem die Krankenkasse das sonst im Zweifel zahlen kann. Allerdings hat man dann auch andere Probleme mit
Ja,
Sachen,
wenn du
die es dann voraus.
arbeitest, genau, wenn du halt beim Arbeitslosenamt gemeldet bist, darfst du ja keinen Urlaub machen oder nur bestimmte Anzahl von Tagen. Du musst ja da zur Verfügung stehen. Und für mich war es natürlich auch entspannt, dass ich ja einfach, ich habe es von Juli bis Ende Dezember gemacht, letztes Jahr. Kam dann ja einfach Anfang des Jahres, also dieses Jahr wieder zurück und hatte eigentlich recht schnell wieder Arbeit bei meinem Arbeitgeber, also direkt wieder ein neues Projekt und musste mich nicht bewerben in meinem Sabbatical, wie das ja manche andere machen müssen, die ein gekündigtes Verhältnis haben. Und das ist
Ja.
ja auch ein schönes Gefühl, genau zu wissen, wo man dann auch wieder zurückgeht.
Auf jeden Fall. Und dieses halbe Jahr war für dich ja auch so eine Zeit, die dir gut gefallen hat, oder war dann schon so nach 3 Monaten so, puh, also so ein bisschen jetzt normales Leben wäre jetzt auch wieder ganz nett, oder war, also ich weiß gar nicht, warst du denn überhaupt die komplette Zeit am Reisen? Was hast du so quasi so auch so gemacht?
Ich war, würde ich sagen, die Hälfte der Zeit am Reisen und zwischendrin aber auch einfach gelesen oder, wollte gerade sagen, nicht viel gemacht oder irgendwie einfach Freunde getroffen, also aber primär gereist, hätte ich gesagt. Aber von der Zeit her würde ich sagen, immer doppelt so viel nehmen, wie man denkt, dass man braucht. Also ich dachte zum Beispiel erst, 3 Monate müssten ja locker reichen, weil so lange hatte ich noch nie frei. Und dann, als die 6 Monate rum waren, dachte ich mir so, boah, ein Jahr wäre jetzt auch schon gegangen. Und ich kenne auch genug Leute, die sagen, noch länger geht auch. Also man kriegt Zeit sehr gut rum, also mir wäre nicht langweilig geworden. Ich habe mir dann aber auch vorgenommen, dieses Sabbatical-Gefühl einfach neben der Arbeit aufrecht zu halten, also dass man trotzdem noch liest und das nicht nur in seinem Urlaub macht, dass man trotzdem seine Freunde weiterhin trifft und das nicht nur, wie gesagt, im Sabbatical macht. Und ich glaube, deswegen hat es mir so oder so gut getan. Ja.
Ja, das ist ja auch so ein Thema im Alter, wenn man sich irgendwie die Großeltern anguckt oder bei manchen dann auch schon die Eltern oder so, dass es immer auch sehr wichtig ist, irgendwie einen geregelten Tagesablauf zu haben mit Hobbys und so, was auch immer, weil das einen natürlich einfach auch geistig in Schuss hält sozusagen, als wenn man dann einfach nur noch auf der Couch liegt und gar nichts macht. Das
Ja.
wäre.
Ich war erstaunt, wie motiviert ich war, irgendwie ständig was zu machen. Also, wir waren, so gesehen war es natürlich wiederum irgendwie ein Vorgeschmack darauf, wie manche Leute, die halt finanziell frei sind, dass man halt viel reisen kann. Das war wiederum sehr schön, aber ich frage mich, wie lange das angehalten hätte. Also, meine To-Do-Liste war noch lang genug, aber 30 Jahre hätte ich damit jetzt nicht füllen können. Und deswegen hat es eigentlich perfekt gepasst, würde ich sagen.
Sabbaticals, wie das, was Jenny gemacht hat, sind immer mehr im Kommen. Und viele nutzen diese Gelegenheit auch, um etwas Gutes zu tun und zum Beispiel ein freiwilliges oder ökologisches soziales Jahr zu machen. Und wie es sich für einen Podcast gehört, der das Thema Finanzen behandelt, kann man das Ganze natürlich auch mit dem Thema Finanzen verbinden. Und das ermöglicht unser heutiger Werbepartner Oiko Credit. Bei Oiko Credit kannst du dein Geld investieren und wirtschaftlich benachteiligte Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützen. Ganz nach dem Motto kleine Dividende, große soziale Wirkung. Deine Vorteile sind dabei, dass du bereits ab 200 Euro diversifiziert investieren kannst, denn du beteiligst dich direkt an Oiko Credit selber und weißt genau, was mit deinem Geld passiert rund um die Welt, diverse Projekte, die du auch noch transparent auf der Webseite einsehen kannst und so mit deinem Investment den sozialen und ökologischen Wandel vorantreibst. Setze auf einen Partner mit fast 50 Jahren Erfahrung in diesem Bereich und leg los unter investor-stories.de/oikocredit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt noch viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Und finanziell brauche ich ja dementsprechend gar nicht nachfragen. Das hast du dann so ein bisschen aus Rücklagen und natürlich aus dem weiterlaufenden Gehalt dann einfach quasi gestemmt sozusagen. Da war jetzt nicht
Genau.
so
Ich wollte gerade
die
sagen, ich
Schwierigkeit.
habe mir jetzt auch nicht die Opportunitätskosten da groß ausgerechnet, wie viel Gehalt ich dadurch verloren habe und wie viel Geld ich für die Reisen ausgegeben habe, weil ich da jetzt einfach schon mittlerweile an einem Punkt war, wo ich mir gemeint habe, ist mir eh egal. Also muss ich jetzt in keiner Excel-Liste drinstehen haben. Ja.
Ja, bist du ein sehr kostenbewusster Mensch, wie du deine Ausgaben tätigst oder sag ich mal, machst du viel nach Gefühl? Wie ist so ein bisschen deine Relation? Gibt ja auch die Feiersparer, die sich, sage ich mal, aufs Minimum reduzieren. Wie ist es so bei dir?
Genau, ich würde sagen, ich bin alles in allem schon immer da, was das betrifft, eher entspannt gewesen. Als ich damals mit Bloggen angefangen habe oder so frisch nach dem Berufseinstieg, war ich sehr auf der frugalistischen Seite. Da habe ich auch meine Ausgaben recht genau, zumindest einmal im Jahr nachträglich gecheckt, einfach um zu wissen, wie viel ich ausgegeben habe. Deswegen hat der Name Ex-Student noch immer gut gepasst, weil ich nach wie vor recht studentisch gelebt habe und das über Jahre hinweg. Und das war auch gut und super so. Und das hat sich aber einfach mit den Jahren oder einfach mit dem Alter ein bisschen geändert, dass ich gemeint habe, letzten Endes, ich ändere ja nichts an meinem Verhalten. Ich tracke ja nur nachträglich, was ich ausgebe. Wenn das jetzt 1000 Euro mehr ist, ist mir ja auch egal. Ich ändere deswegen ja mein Leben nicht. Und dadurch, dass ich in meiner Familie sogar zwei Krebsfälle hatte, war es dann eh irgendwann von der Relation her nicht mehr so wichtig. Das heißt, dann habe ich eh gemeint, Lebensqualität ist wichtig. Ich habe dann sogar mich eigentlich eher gezwungen, mehr Geld auszugeben, so blöd es klingt. Und
Aber wenn man
hab's.
erstmal damit anfängt, dann fällt einem das auch leicht,
Ja.
wenn man sieht, wie auch macht ja Spaß.
Genau, also man kann. Ich habe früher, wie soll ich sagen, ich hatte früher kein Spotify, kein Netflix, kein gar nichts. Und habe schon auf jede Ausgabe irgendwie geachtet. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, aber warum eigentlich, ne? Also.
Ja, ich hatte früher auch gar keine Mobilfunkflat, weil ich gesagt habe,
Oh.
in der Uni habe ich WLAN, öffentlichen Hotspot, auf der Arbeit habe ich einen Hotspot, zu Hause habe ich einen Hotspot, warum brauche ich denn ein WLAN in meinem Dingens? Ja,
Ja.
irgendwann habe ich dann gedacht, ja, komm, die 10 Euro im Monat, die kannst du dafür auch ausgeben.
Ja, ich hatte auch ewig so einen 4,99 Handyvertrag, dann ist der sogar auf 3,99 runter und dann vor ein paar Jahren habe ich auch irgendwann mir gedacht, so, Mann, bist du eigentlich blöd? Es gibt doch jetzt für 5,99 schon viel mehr Internet und jetzt, ich habe immer noch einen günstigen Handyvertrag, aber ich spare nicht mehr jeden Euro und das ist auch gut so, genau.
Sehr gut. Weil du
Ja.
hast ja auch einen sehr guten Artikel zum Thema Haushaltsbuch geschrieben. Wie siehst du so ein Haushaltsbuch? Hast du es über eine Zeit gemacht oder machst du es, sage ich mal, fortlaufend? Bei mir war das nämlich immer so in Phasen, wo ich dann immer mal Interesse hatte, wie es denn eigentlich steht und das dann gecheckt habe und dann irgendwie gedacht habe, ja, okay, jetzt ist es halt eh immer das Gleiche, was ich eintrage, da mache ich mir die Arbeit nicht mehr. Wie war es so bei dir?
Ich habe das immer einmal im Jahr gemacht, kurz nach Weihnachten, so weil ich da immer Urlaub hatte und immer so ein bisschen auch nicht im Urlaub war und quasi eine ruhige Zeit hatte und habe ich mir einfach meine Kontoauszüge angeschaut. Das heißt, ich bin ein Verfechter des alles per Karte Zahlens, damit ich alles an meinen Kontoauszügen sehe, was ich damit gemacht habe. Und dann habe ich aber recht genau auch immer aufgeschlüsselt, was ich damit gemacht habe, im Sinne von, war es Supermarkteinkauf, war es Elektronikkauf, einfach um zu wissen, wie sich das entwickelt oder auch jetzt Thema Versicherung, welche Versicherung habe ich gerade am Laufen. Und das hat mir aber auch einmal im Jahr immer gereicht, weil dann konnte ich schauen, passt das noch so mit den Verträgen, will ich da irgendwas ändern. Mir war es immer wichtig, dass meine Fixkosten gering sind, ist auch jetzt noch so. Also mein Mann und ich, wir leben seit über 10 Jahren in der gleichen Zwei-Zimmer-Wohnung, weil wir einfach zu geizig sind, irgendwie in eine größere Wohnung zu ziehen. Und ich habe aber tatsächlich jetzt seit bestimmt 5, 6 Jahren kein Haushaltsbuch mehr geführt. Aber mein Mann und ich stellen immer wieder fest, dass wir nach wie vor sparsam sind. Das haben wir einfach so von Kindheit auf an noch drin. Das ändert sich, glaube ich, auch nicht mehr.
Ja.
Ja.
Guter Stichpunkt, dein Mann, hast auch durchaus das Thema Ehe behandelt und auch generell auch Gleichstellung in der Ehe und sag ich mal, die Punkte, die da alle reinspielen. Vielleicht magst du einfach so generell mal ein bisschen Einblick geben in die Sicht der Dinge und was du da so sozusagen auch so ein bisschen beschrieben hast und was dir da wichtig ist.
Genau, also bei uns zum Thema Finanzen, mein Mann und ich, wir arbeiten beide in der IT, das heißt, wir haben recht ähnliche Gehälter und wir sind ja auch noch gar nicht so lange verheiratet. Wir sind zwar schon seit, oh, jetzt wie lange sind wir zusammen? 13 Jahre. Ich musste kurz rechnen. Das ist ja
Gratulation, ist
auch
doch gut.
Ton, genau. Das ist schon also sehr lang zusammen und wir hatten es so gehandhabt, weil wir auch schon recht lang zusammen wohnen. Wir haben beide noch unsere Einzelkonten, haben aber auch ein Gemeinschaftskonto und wir überweisen einfach beide Summe X aufs Gemeinschaftskonto und begleichen damit eigentlich alle unsere Ausgaben. Und jetzt, wo wir verheiratet sind, ist es ja wegen Zugewinn eigentlich eh egal, was auf welchem Konto ist. Aber so aus Prinzip machen wir das immer noch. Es ist aber auch jetzt nicht mehr ganz so stark. Also wir haben, ich wollte gerade sagen, wenn irgendeine Rechnung gezahlt werden muss, dann zahlt es halt der, der gerade welche Karte auch immer in der Hand hat. Es ist also, wenn man verheiratet ist, ja recht egal, ob es vom Einzelkonto oder vom Gemeinschaftskonto abgeht. Das funktioniert also gut. Und wir haben auch keinen Ehevertrag zum Beispiel. Da dachte ich früher auch immer, boah, wenn ich heirate, ich habe bestimmt einen Ehevertrag. Und dann dachte ich mir, ja, was soll ich da reinschreiben? Das ist ja eigentlich alles gesetzlich irgendwie geregelt. Und wir haben jetzt auch, er hat mir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt auch, er machen gerade Tagesgeldhopping gemeinsam. Und er hat mir jetzt auch sein Erspartes gerade deswegen überwiesen, weil ich halt nicht immer zwei Konten wegen allem anlegen will. Und da muss
Ja.
er mir jetzt einfach vertrauen, dass ich nicht mit seinem Geld durchbrenne.
Ich glaube, nach 13 Jahren ist das Vertrauen
Genau,
noch da.
wollte gerade sagen, und ich bin bei uns ja die, die immer gesagt hat, so, hier muss man dein Geld irgendwie anlegen. Ich habe ihn nie zu was gezwungen, das muss ich auch dazu sagen. Also ich war immer die, die investiert hat und er anfangs nicht. Und erst als er dann so ein bisschen mitbekommen hat, dass es bei mir eigentlich ganz gut läuft, erst dann kam er auf die Idee, ja, kannst du mir da nicht was empfehlen? Und ich so, ich kann dir Tipps geben, aber er musste auf jeden Button selber klicken. Also ich habe da nichts gemacht. Das musste er selber entscheiden. Ich glaube, er hat auch ein paar Aktien, also Einzelaktien, die ich kenne sein Depot gar nicht im Detail. Und es ist auch okay so. Also da soll er ein bisschen selber Erfahrung mit sammeln. Genau. Also haben wir uns da ein bisschen gemeinsam entwickelt.
Sehr schön.
Ja.
Was hast du oder ihr denn im Zweifel auch noch für Ziele? Ist das traditionelle deutsche Ziel des Eigenheims ein Teil davon oder wo soll es generell noch hingehen, auch finanziell?
Genau, tatsächlich ja. Dadurch, dass wir jetzt einfach noch zur Miete wohnen nach wie vor in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung, die aber dafür halt eine tolle Lage hat, waren wir bisher noch recht zu bequem, irgendwie umzuziehen. Und ist jetzt auch nicht unbedingt, wir haben jetzt ja keinen Druck dahinter. Aber ich merke schon, also ich gucke immer mal, gerade so hier in der Region, was es gibt. Aber wir haben, wie soll ich sagen, bei uns hier, also ich komme, bin ja in der Stuttgarter Region und da zahlt man ja sehr schnell 600.000, 800.000 für ein Haus. Und da sind wir dann halt doch wieder beim Geiz, wo man sich dann sagt, boah,
Das
muss
ist
jetzt,
halt am
wenn
Ende
es
die
nicht muss.
Lagegeschichte, ne? Also ich
Genau,
meine,
ja.
klar, wenn du in der Stadt oder so, also auch, ich komme ja aus Hannover, oder ich komme ja nicht aus Hannover, ich wohne in Hannover, ich bin ja Kieler, aber Kieler ist noch, für die Größe von Kiel ist Kiel fast noch teurer, weil das Wasser in der Nähe ist. Aber selbst in Hannover, wenn man da so einen Einfamilienkauf kauft, da bist du schon direkt bei einer Million eigentlich dabei. Das macht halt finanziell kaum einen Sinn, sage ich mal. Aber das ist halt der Luxus, wenn man in der Stadt leben will. Ist
Ja.
halt schwierig so. Und dann gibt es natürlich, je nachdem, wie weit man dann von irgendeinem Siedlungsgebiet weggeht ins Nirgendwo, da ist man dann beim klassischen Investmentpark beim Haus auf Pump in der Pampa, was aber gar nicht so schlecht sein muss. Ich meine, wenn man das selber zum Lifestyle passt, aber wenn man halt gerne in der Stadt lebt und auch die Vorzüge zu schätzen weiß, dann ist im Zweifelsfall eine Wohnung halt auch nicht schlecht.
Mein Problem ist, dass ich halt selber auch immer gesagt habe, bevor ich mir ein Haus für 1 Million kaufe oder irgendwie einen Kredit abstottere oder was wir sagen, oder wenn ich mal 1 Million hätte, dann kann ich ja, dann muss ich mit der Million ja kein Haus kaufen. So,
Ja.
dann kann ich ja auch andere Dinge damit machen. Und mich erdet es auch ab und zu, weil ich noch, ich komme vom Land, also ich komme aus Hessen ursprünglich, aus der Rhön. Und immer wenn ich dann bei meiner Familie bin oder bei meinen Brüdern, die haben ja alle recht große Häuser und viel Garten, dann denke ich mir immer so, boah, warum bist du eigentlich so blöd, die ganze Zeit zu denken, dir in der Stadt ein Haus kaufen zu müssen, wenn du woanders ja nach wie vor noch auch für weniger Geld irgendwie sehr viel Platz und Lebensqualität bekommen kannst. Und dann bin ich kurz immer, wie gesagt, ein bisschen wieder genordet und denke mir so, ja, ich brauche jetzt kein 100 Quadratmeter Haus ohne Stellplatz und ohne Garten in
Kommt
der
ja auch
Stadt.
mit Aufwand daher. Also ich bin jetzt
Ja.
jemand, der auch ja das doch auch ziemlich anstrengend findet, größere Sachen zu bewirtschaften. Das muss man halt auch wissen, ob man darauf überhaupt Bock hat oder sage ich mal, wie sehr sich das dann auch durch Vor- und Nachteile aufgliedert.
Ja, ich stimme dir zu. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Hausmeisterservice hier in dem Mehrfamilienhaus, wo wir wohnen. Und denke ich mir auch immer, wenn ich jetzt umziehen müsste und müsste selber hier die schwäbische Kehrwoche einhalten, ah, schwierig, genau. Und das hatten wir früher auch noch. Also bei meiner Heimat immer Winterdienst. Gut, das ist jetzt mit den heutigen Temperaturen gar nicht mehr so akut. Aber da geht schon viel Zeit auch für verloren, Lebenszeit, die ich auch so nicht mehr investieren wollen würde. Ja.
Wenn du jetzt so zurückblickst oder so mit also den Entscheidungen, die du getroffen hast, gerne finanziell beziehen, aber kannst du auch gerne auf alles beziehen. Gibt es da irgendwas, was du anders machen würdest?
Das ist eine gute Frage. So, wenn ich jetzt in mein Depot schaue, und ja, hatte ich ja schon gesagt, meine Einzelaktien haben sich ganz gut entwickelt, frage ich mich manchmal, ob ich auf mehr Risiko hätte gehen sollen. Also ich war immer eine Kandidatin, die sehr viel Tagesgeld hatte, einfach so aus Sicherheitsgründen, weil immer was in der Familie irgendwie war. Ich glaube aber, ich hätte aggressiver einfach investieren sollen. So im Nachhinein. Und ich hatte auch zum Beispiel, ich habe Nvidia-Aktien, die laufen super. Es bringt mir in dem Sinne aber gar nicht so viel, weil ich nur eine ganz kleine Position habe und die hat sich ver-35-facht, habe ich geschaut. Und es ist aber einfach so traurig, weil ich mir immer wieder denke, von wenig, das 35-fache bringt dir einfach nicht so viel, als
Ja.
wenn du halt da wie andere eine große Position hättest.
Ja,
Ja.
das habe ich auch irgendwann gelernt und dann gewechselt, weil ich hatte so zum Teil so 100, 200 € Positionen in Aktien und dann ist ja geil, da hatte ich nämlich zum Beispiel auch Novo Nordisk, die sich ja auch bombastisch entwickelt haben, aber wo ich mir dachte, ja, diese Dividende mit der Quellensteuer, das nervt mich oder dann, keine Ahnung, selbst wenn das jetzt um sich verdoppelt, das ist zwar cool so, aber am Ende, ja, habe ich dann einmal aufgeräumt und auch auf größere Sachen gesetzt und habe tatsächlich auch ziemlich viel Cash-Anteil oder Tagesgeldanteil. Mhm. Durchaus aber auch mit Grund, weil ich das sowohl halt einfach als Opportunitätskonto auch nutzen will, um im Zweifel mal gründen zu können, in einem Börsencrash zukaufen zu können, ohne Probleme mal ein Sabbatical machen zu können oder was auch immer. Da muss man, glaube ich, auch für sich finden, was das Richtige ist. Finanziell, glaube ich, verstehe ich durchaus, wo diese Studien herkommen. Time in the market beats timing the market. Also, weil an der Seitenlinie stehen, ja, während man auch investieren könnte, kann man auch reingehen.
Ich glaube, man darf halt das Glück nicht mit Skill verwechseln. Wie gesagt, ich habe jetzt halt zufällig ein paar gute Werte, die sich gut entwickelt haben. Und dann dachte ich mir einfach, ja gut, dann kaufst du jetzt auch mal Einzelaktien im Wert, eine Position von 10.000 Euro, so die hat sich natürlich gar nicht entwickelt, ne? Ja, gut. Die ist halt jetzt im Minus, da muss ich jetzt halt auch durch.
Ja gut, aber ja, die Frage ist jetzt, sage ich mal, ist sage ich mal, die Company dahinter okay und ist es eine Marktbewegung? Ja. Ne, man kann sich das jetzt ja zurechtreden. Oder vielleicht ist es ja auch so, das ist ja das Gemeine an der Börse, wie gut oder wie schlecht eine Entscheidung oder auch das Abändern einer Entscheidung, also das, das Nachadjustieren ist, das weiß man halt im Zweifel auch erst Jahre später. So, es kann sein, dass man in dem Moment vielleicht die augenscheinlich richtige Entscheidung trifft, aber hätte Fahrradkette.
Du weißt ja auch nicht, wie es sich entwickelt. Ich hatte zum Beispiel doppelt so viele Nvidia-Aktien ursprünglich und ich habe dann während Corona die Hälfte davon verkauft, als sie leicht im Plus waren. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in mein Depot schaue, sehe ich diese Zahl, wo ich mir denke, wow, schön, dass sich das so entwickelt hat. Und jedes Mal dann dieses leicht weinende Auge, es könnte aber doppelt so viel sein. Das sind halt alles Opportunitätskosten. Aber es geht jedem so. Wir hätten alle Amazon vor, keine Ahnung, 15 Jahren kaufen sollen. Ne?
Ja, ja, 20, ich lese gerade ein Buch. Ich glaube, ich habe es auch die anderen zwei letzten Podcasts schon empfohlen. Einfach, weil ich das so interessant finde. Da geht es zwar generell eher um Aufgeben oder wann man sozusagen den Schlussstrich ziehen sollten, wann man aufhören sollte. Und da geht mit die Autorin, Annie Duke heißt sie, das ist so eine Pokerspielerin, die aber auch ganz viel im Wirtschaftskontext macht. Und da geht es ja halt auch auf diese ganzen Biases ein, ne? Und da gibt es ja auch diesen Sunk-Cost-Bias oder auch, dass wenn man irgendwie was verliert, dass es viel, viel mehr emotional wiegt, als wenn man was Gleiches gewinnt und so weiter. Und ich glaube, da ist auch Börse so eine krasse Therapie einfach, weil man da gezwungen ist, sich mit all diesen Emotionen zu beschäftigen. Und das natürlich eine harte Spur sein kann.
Mittlerweile denke ich mir auch einfach, ich bin allein, mache allein deswegen Buy and Hold, weil ich einfach nicht weiß, welche ich verkaufen wollen würde. Und ich würde mich wahrscheinlich ärgern, wenn in 10 Jahren genau die Aktie, die ganze Zeit nichts gemacht hat in meinem Depot, plötzlich explodieren würde. Und ich denke mir, Mist, warum habe ich die denn damals verkauft? Und deswegen ist wahrscheinlich trotzdem noch der alte Tipp im Sinne von kaufen, Zugangsdaten vom Depot wegschmeißen und 30 Jahre später reingucken, vielleicht gar nicht so schlecht der Ansatz.
Auf jeden Fall. Also gut. Wo ich gerade von Büchern spreche, gab es für dich ein oder mehrere Bücher, die dich, sage ich mal, sehr beeinflusst und vorangebracht haben?
Bisher tatsächlich nicht. Was mir beim gerade jetzt beim passiven Investieren geholfen hat, war der Holzmeier-Thread im Wertpapierforum. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Ja, sag mir nichts, jetzt musst du mal erklären, weil das klingt doch sehr was anderes oder interessant. Was ist denn das?
Das ist für alte Menschen, genau.
Also hoffentlich hört jetzt keiner zu.
So, und zwar, wenn du, also genau, Wertpapierforum, ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, aber damals hat der User Holzmeier, ich gucke gerade, wann er damit gestartet hat, 2014 hat er diesen Thread erstellt und hat damals über ETFs, alles, was man eigentlich darüber wissen muss, hat er dort aufgeschlüsselt. Dann hat er die verschiedenen Anbieter, die verschiedenen Arten, hat er genau gegenübergestellt mit Tracking-Referenz, mit Total Ratio und allem und hat quasi genau aufgeschlüsselt, welche eigentlich am besten performen. Und das war eigentlich das, wo ich damals, das war so die einzige Quelle, die ich gebraucht habe, um damals zu entscheiden, welchen ich dann gerne hätte. Ich kann dir gerne einen Link schicken.
Ja, kannst du das gerne verlinken.
Genau. Ich bin ein großer Fan und ich bin mir sicher, dass dieser User, auch wenn er wahrscheinlich nie Geld dafür gesehen hat, dass er so tolle Arbeit leistet, vielen Menschen für, wie soll ich sagen, das Depot gerettet hat. Meine Vermutung.
Sehr gut.
Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Genau. Liebe Grüße an Holzmeier.
Wer weiß, vielleicht hört er zuhören. Wenn er zuhört, schreiben Sie mir eine E-Mail. Einfach info@investor-stories.de. Das fände ich super spannend. Da machen wir erstens nämlich eine eigene Investor-Story und dann stelle ich auch gleich den Link zu dir her.
Ich wünsche ihm, dass er stinkreich ist, genau.
Sehr gut. Ja. Top. Ja, spannende Reise, die wir gemacht haben. Weiß nicht, gibt es irgendein Thema, was wir nicht tangiert hätten, was dich aber auf jeden Fall noch irgendwie bewegt hat oder was du im Zweifel auch anderen mit auf den Weg geben wollen würdest?
Also was ich gerne so in meinem Freundeskreis sage, ist, dass Sparrate am Anfang wichtiger ist als Rendite. Das heißt, ich bin nach wie vor ein großer Fan von, man muss kein Hardcore-Frugalist sein, wie man das ja in manchen Fernsehshows hört, aber ich glaube, es ist nie verkehrt, auf seine Ausgaben zu achten, ein bisschen aufs Einkommen, aber man muss es nicht übertreiben. Und wenn man es doch übertreibt, ist es auch okay. So eine Phase hat jeder mal. aber alles in allem bin ich eher ein Fan von Lebensqualität, anstatt jetzt dazu, ja, krass, auf jede Zahl zu achten. Genau.
Ich hatte eben schon, ich darf ja natürlich meine zwei absoluten Standardfragen hier nicht unterschlagen. Ich hatte schon eben so ein bisschen in die Richtung gefragt, aber vielleicht nochmal anders gefragt. Gibt es einen Fehler, den du als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen würdest und was hast du daraus gelernt?
Also mein größter Fehler war wahrscheinlich wirklich damals diese Nvidia-Aktien zu verkaufen, weil damals die Börse lief, zu Corona-Zeiten ging es ja kurz bergab. Ich hatte damals ein bisschen Angst, weil bei uns Kurzarbeit angekündigt war in der Firma und ich habe mir da unnötig eigentlich Panik gemacht, dass ich da jetzt ein bisschen Geld quasi rausziehe aus meinem Depot. Und das war mir jetzt auch eine Lehre und seitdem habe ich auch keine Aktien mehr verkauft.
Okay, ins Positive gefragt, ist dann die Rendite, die du mit Nvidia gemacht hast, auch dein größter Erfolg oder was würdest du als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen?
Ja, Nvidia macht ein Drittel meines Depots aus, ohne dass ich was dafür kann.
Oha.
Genau.
Ja. Ja. Naja gut, dann scheint ja die Größe jetzt auch nicht allzu schlecht gewesen zu sein.
Nee, auch nicht allzu schlecht, genau. Aber leider, wie gesagt, hätte ich mal mehr. Genau.
Sehr gut. Ja. Sehr, sehr cooles Gespräch. Vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Wirklich hat mir großen Spaß gemacht. Auch mal absolut was anderes als sonst hier, aber zeigt auch so ein bisschen, wie man das Thema auch sich dem nähern kann und wie man auch einfach persönlich ganz viel Glück in seinem Leben finden kann. Das würde jetzt der Daniel bestimmt fragen nochmal, was bedeutet Glück für dich? Aber so, wie du hier mich anstrahlst, wir sind ja hier auch gerade mit Video, siehst du mir ganz glücklich aus und ich glaube, du hast dir ein ganz cooles Leben aufgebaut.
Genau, Glück heißt für mich einfach, dass alle Freunde und Familie quasi gesund sind, man selber gesund ist. Und selbst, ich arbeite auch gerne, ich habe nette Kollegen. Also man muss es gar nicht so verbissen alles sehen. Man kann auch jetzt ein schönes Leben haben. Man muss es nicht später führen.
Schöne Abschlussworte. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke, dass du mich eingeladen hast. Hat Spaß gemacht.
Bis denn und ciao, ciao.
Mach's gut.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.